Hallo, hier seid ihr richtig beim Podcast für Babyboomer und dieses Lied führt uns zum Thema dieser Episode.
Ich fühle mich irgendwie versandet. Ich glaube, ich steck tief drin. Ich bin irgendwo gestrandet. Auf der Suche nach dem Sinn. Ich bin nicht einmal gefrustet. Es gibt nur noch wenig, was mich interessiert. Alles ist verkrustet. Das Material ist korrodiert. Die letzten Jahre haben Kraft gekostet. Mein Emotionsgetriebe ist total verrostet. Der Motor knattert vor sich hin und fragt mich stotternd, wer ich bin.
Also mein Name ist Stefan und in dieser Episode geht es um die Frage, wie kann man sich auf den Ruhestand vorbereiten? Eine Möglichkeit ist, den Ansatz der Potenzialanalyse, den manche von euch vielleicht aus dem Erwerbsleben kennen, auf den Ruhestand zu übertragen. Und einer, der das ganz ausgezeichnet kann, ist jetzt mein Gesprächspartner Klaas Triebel. Hallo Klaas, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Bin gerne da.
Klaas, das Musikstück, das wir zum Anfang gehört haben, stammt von dir. Du hast es komponiert. Wir machen es in die Shownote, damit man es auch ganz hören kann. Warum hast du dir das als Anfang für diese Episode gewünscht?
Weil der Refrain heißt ja, die letzten Jahre haben Kraft gekostet, mein Emotionsgetriebe ist total verrostet. Ja? Weil ich denke, es lohnt sich sehr, sich mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Emotionen regelmäßig auseinanderzusetzen, damit dieses ganze Räderwerk, was man so in sich, sag ich mal, im Kopf, aber auch im Herzen trägt, nicht verrostet, sondern wie geschmiert läuft und mit allen Hochs und Tiefs sozusagen in gewisser Weise funktioniert, weiterläuft, man das nicht vernachlässigt, weil das etwas, was einem früher oder später genommen auf die Füße fallen kann. Und das glaube ich nicht nur, das weiß ich auch, dass das so ist.
Das weißt du, weil du nicht nur Musiker bist. Wir könnten vermutlich eine ganze Episode machen über die Bedeutung von Musik im Leben. Machen wir vielleicht auch mal. Aber
kann ein ganzes Leben darüber machen.
Ja, genau. Aber für diese Episode haben wir uns was anderes vorgenommen. Ein anderes Lebensthema von dir. Ja. Nämlich, du hast das Konzept der Kompetenzenbilanz entwickelt und Stiftung Warentest hat das als beste Methode für Karrierecoaching ausgezeichnet. Das Buch zum Thema heißt Wer bin ich, was kann ich, was will ich? Ja, und um dich kennenzulernen, hätte ich mal drei kurze Fragen, analog zu deinem Buchtitel. Wer bist du? Wie stellst du dich anderen vor?
Mein Name ist Klaas Triebel, ich bin studierter Psychologe, ich bin Musiker, Unternehmer, Autor und Familienvater.
Und wenn dich jetzt einer, wie ich jetzt, frage, was kannst du?
Ich kann schlüssige, psychologisch begründbare Konzepte entwickeln, die Hand und Fuß haben, eine theoretische Begründung und eine praktische Anwendbarkeit und Nutzen für die Menschen, mit denen ich arbeite. Ich kann gut mit anderen Menschen arbeiten, ich höre denen gerne zu und stifte da gerne Nutzen mit anderen. Ich kann immer in allem, was ich mache, Kreativität und meinen eigenen Stil einbringen, ob das jetzt in der Psychologie ist, in der Musik oder beim Schreiben. Und das Letzte ist, ich kann sehr gut authentisch sein. Ich mache alles als Klaas Triebel und nie hinter der Verkleidung irgendeiner bestimmten Rolle.
Und die letzte Frage an diesen Klaas Triebel. Was willst du?
Ich möchte gerne diese Stärken, die ich jetzt genannt habe, ausspielen. Ich möchte gerne diese Stärken leben können und dafür verschiedene Möglichkeiten suchen. Das sind geschäftliche, familiäre und kreative, private Möglichkeiten.
Und wie lange hast du gebraucht, um auf diese grundlegenden Fragen des Lebens diese kurzen Antworten zu finden?
Ich bin jetzt 50 Jahre alt und ich habe auf diese Antwort, die ich jetzt gegeben habe, dafür habe ich 50 Jahre gebraucht.
Und ist das die Stelle, wo du gezögert hast, nämlich beim zweiten, was kannst du? Ja. Ist das auch typisch für die vielen Menschen, mit denen du arbeitest, dass diese Frage die schwerste ist?
Die ist ganz besonders schwer zu beantworten, weil es grundlegend schwierig ist oder schwieriger ist, positive Dinge zu beschreiben, als negative Dinge zu beschreiben oder zu erkennen. Ja, wenn ich ein Orchester höre, wo der Triangelspieler falsch spielt, dann höre ich das auch, wenn ich unmusikalisch bin. Wenn ich beschreiben soll, warum mir ein Musikstück gut gefallen hat, dann ist das kompliziert. Da brauche ich viele Worte dafür. Wenn ich ein Foto sehe mit einer Landschaft, in der ein Atomkraftwerk steht, ist ganz einfach zu erkennen, warum das nicht so schön ist wie das Meer. Warum ist das Meer schön? Dafür kann ich Bücher schreiben. Ja? Und genauso ist es mit den eigenen Stärken. Es ist sehr komplex, die eigenen Stärken zu beschreiben. Und außerdem hat es auch noch so einen gewissen soziale Erwünschtheit, dass man sagt, sei bescheiden und so weiter. Darf ich das jetzt über mich sagen? Klinge ich dann irgendwie angeberisch oder so? Das ist, fällt einem auch nicht unbedingt immer leicht.
Du beschäftigst dich einen großen Teil deines Lebens mit dem, was Kompetenzenmodell, was wir schon angetickt haben. Ja. Das ist ja ausgezeichnet worden von der Stiftung Warentest. Das ist ja der Adelstitel der Deutschen Verbrauchergesellschaft. Ja, genau. So, also, was macht dieses Konzept besser als die anderen Stiftung Warentest? Was hat die für gut befunden? Wenn du das nochmal sagst im Werbeblock, der aber sein muss, damit wir das verstehen.
Genau. Die Kompetenzenbilanz ist ein strukturiertes Coaching-Verfahren. Also eine ganz klare Dramaturgie mit Arbeitsmaterialien, Beratungskonzept über 4 Sitzungen, wo die Biografie angeschaut wird, auf Werte und rote Fäden in der Entwicklung, wo einzelne Tätigkeiten aus dem privaten und beruflichen Bereich angeschaut werden, Bezug darauf, was man darin gemacht hat und was man deswegen kann, was man auch gerne macht, man Kompetenzen herausarbeitet und auf dieser Basis nächste Schritte erarbeitet. Dieses Vorgehen ist sehr strukturiert und diese Struktur und die detaillierten Arbeitsmaterialien, die wurden als besonders durchdacht und stringent bezeichnet, ja, oder wahrgenommen. Und zugleich ist es nicht nur quasi irgendwie ein Handbuch, was von irgendjemandem durchgearbeitet werden kann, sondern es steht hinter jedem Schritt ein psychologisch begründbares Konzept, ja, und auch ein begründbares Vorgehen, wie Coaches dazu agieren haben.
Ich kann das nur bestätigen. Es ist ein glasklares, komprimiertes, reduziertes Konzept, was mir auch sehr entspricht, weil eines meiner Motti auch bei der Arbeit ist Reduce to the Max. Und das ist eine Riesenanstrengung, ja, den ganzen alles wegzumeißeln, bis man zum Kern der Dinge kommt. Und das ist dir bei deinem Konzept, finde ich, ganz ausgezeichnet gelungen. Jetzt lass uns das mal übertragen auf den Titel, den wir uns für dieses Teil gegeben haben, nämlich Potenzialanalyse übertragen auf Ruhestand. Ist das nicht eigentlich ein Unsinn? Weil Karrierecoaching ist eben fürs Berufsleben gedacht und bist du Rentner, ist es vorbei mit der Karriere. Was soll dann Karrierecoaching?
Ja, es ist ja eigentlich eine Unterstützung in beruflichen Übergangssituationen. Ja, darum geht es.
Genau.
Karriere bedeutet als Wort immer irgendwie Aufstieg oder so etwas.
Wir haben immer die Leiter vor Augen, ne?
Genau. Leiter, Laufbahn ist auch schwierig.
Sowas genau.
Im Dienst, ja. Und genau. Eigentlich geht es darum, um die Begleitung von beruflichen Übergangssituationen. Mhm. Natürlich ist das Reduzieren der Erwerbsarbeit, sag ich jetzt mal, ein beruflicher Übergang, der Rollenwechsel, ein beruflicher Übergang. Das heißt ja nicht, dass man nicht weiter erwerbstätig sein kann, aber vielleicht entfällt die Notwendigkeit oder die Notwendigkeit verschiebt sich oder die Möglichkeiten, die man haben hat, verschieben sich, was weiß ich was. Aber es ist ein beruflicher Übergang.
Mhm. Ja, und ich würde sogar sagen, der größte schlechthin, weil du verlierst ja sämtliche Routinen und das, was dich als Berufstätiger ausgemacht hat, indem du in diesen, ich nenne das immer, neuen Aggregatzustand überwechselst, der sich Rente oder Ruhestand nennt. Lass uns daran mal sprachlich arbeiten. Also Ruhestand ist eine Transition, ein Übergang, ein ganz wesentlicher Einschnitt. Es ist sogar ein Critical Life Event im psychologischen Jargon. Ja. Und wenn wir jetzt deine drei Fragen, die Grundfragen der Kompetenzenanalyse nochmal durchgehen. Was heißt das denn für jemand, der, sagen wir mal, 2, 3, 4 Jahre vorm Ruhestand steht? Welche Vorgehensweise empfiehlst du da mit Blick auf die Frage, wer bin ich, um den Dreiklang durchzuhalten?
Also erstmal würde ich empfehlen, eine Rückschau zu halten. Ja? Mhm. Das Leben wird zwar nach vorne gelebt, aber nach hinten verstanden. Ja? Es ist sehr sinnvoll, sich zu überlegen, wie bin ich eigentlich die Person geworden, die ich heute bin. Ja, eine Rückschau zu halten und da zu überlegen, was sind rote Fäden in meinem Leben. Und das kann man, indem man sagt, was habe ich eigentlich erlebt, was sind wichtige Ereignisse in meinem Privatleben, in meinen familienengen Beziehungen, welche Entscheidungen habe ich getroffen, die wichtig waren, warum habe ich die getroffen, was waren wichtige Entscheidungen der Stationen in meinem Berufsleben, in Aus-, Fort- und Weiterbildung und auch abgesehen von diesen Sachen, in dem, was ich sonst tue. Man mag es Hobbys nennen, das können aber auch Leidenschaften nennen. Ich mag das Wort Hobbys nicht so gerne. Mhm. Also was habe ich denn noch alles getan? Mhm. Und was waren da Aufs und Abs, die ich so erlebt habe? Und dann kommt man auf Muster, wo man sagt, mir war immer das Thema, ich bin diese jetzt mal, war immer das Thema wichtig, immer Neues zu lernen, immer oder Sicherheit zu bekommen, Sicherheit in den Beziehungen zu haben oder leichte Risiken einzugehen oder Risiken nicht so sehr einzugehen, ein gewohntes Umfeld zu haben, keine Ahnung, es können also unterschiedliche, selbstständig zu sein, frei zu sein, oder eine enge Anbindung, eine Community zu haben. Solche Themen können dann da rauskommen, die eigentlich wertebasiert sind, wo man sagt, wenn eins davon wegfällt, geht's mir wahrscheinlich schlecht. Ja. Mhm. Mhm. Also wenn ich nicht frei sein kann, geht es mir schlecht. Wenn ich nicht sicher sein kann, geht es mir schlecht. Das ist als erster Schritt mal etwas sehr, sehr Sinnvolles. Und da kann man sich von dort aus schon zu überlegen, okay, diese roten Fäden, die ich habe, kann ich ja in die Zukunft unabhängig vom Beruf fortspinnen. Mhm. Also was gibt mir Sicherheit in der Zukunft? Was gibt mir die Möglichkeit, was Neues zu sehen in der Zukunft? Was gibt mir die Möglichkeit, einen sozialen Kontext zu haben? Was gibt mir die Möglichkeit, mich frei zu fühlen? Ja? Mhm. Und dann löst sich das von der beruflichen 9-to-5-Rolle, sondern kann einen eigenen Drall oder einen neuen Inhalt bekommen.
Bleiben wir in der Reihenfolge, die sich auch logisch quasi aufdrängt. Ja. Was kann ich, finde ich auch eine schwierige Frage.
Bei Bewerbungsgesprächen ist das ja klassischerweise die unangenehmste Frage. Und ich sehe das auch bei unseren Kindern. Die Frage, was sie nicht gut können, die kann man leichter beantworten, als was man kann. Ja? Mhm. In Latein läuft es nicht so gut. Ja, okay, kann man leicht beantworten. Und beim anderen bin ich vielleicht so ganz gut. Aber dass man beim einen irgendwie nicht gut ist, das weiß man genau. Ob man beim anderen gut ist, das weiß man nicht so genau. Ja? Mhm. Defizite sind grundsätzlich leichter zu erkennen als Potenziale. Mhm. Ja? Mhm. Aber warum jetzt etwas besonders gut ist, das ist per se schwerer zu beschreiben.
Hm. Ist eines der psychologischen Grundübel, ne?
Ja, genau. Das Positive zu beschreiben ist komplizierter, ist komplexer. Ja. So, und das gilt auch für einen selber so. Mhm. Ja. Was ich kann zu beschreiben, da kommt auch so eine gewisse soziale Scheu dazu, darf ich das jetzt sagen? Ja, könnte ich dann irgendwie als Angeber oder so. Das macht es auch nicht viel leichter. Mhm. Ja. Mhm. Also diese positive herauszuarbeiten und dann vor mir und vor anderen dastehen zu können, zu sagen, das kann ich authentisch und ohne jetzt irgendwie übergeschnappt zu wirken, kann ich mich hier mit beiden Beinen fest auf den Boden stellen, in den Spiegel stellen und sagen, das kann ich, ich glaube, da bin ich gut. Dafür braucht es einen gewissen Reflexionsprozess.
Mhm. Ja. Und lass uns mal über die Art von Können reden. Vielleicht kannst du das ein bisschen erläutern. Mhm. Welche Art von Fähigkeiten sind gerade am Übergang vom Erwerbsleben auf eine Zeit danach vielleicht relevanter als vorher?
Warum sollte nicht auch eine fachliche Kompetenz wie Buchhaltung zu machen, in einen anderen Kontext irgendwie fließen? Das kann man auch für ein Ehrenamt machen.
Klar.
Man kann es auch für eine Freiberuflichkeit machen oder eine Kompetenz, sich neue Dinge aneignen zu können. Eine Kompetenz, andere Menschen von etwas zu überzeugen, ja, ein Sendungsbewusstsein zu haben, das machst du ja auch, ja, dass du sozusagen dir Themen, dich in ein Thema reinarbeitest und dazu ein Sendungsbewusstsein entfaltest, das tust du ja auch. Ja?
Die Schwierigkeit besteht ja im Gewichten. Ne? Also ich habe viele Interessen, ich habe viele Fähigkeiten. Ja. Was mache ich mit der Vielzahl der Möglichkeiten? Das Meer der Möglichkeiten zu überbrücken und zu sagen, was ist jetzt mein Teil davon? Woraus mache ich was?
Ja, finde ich ganz interessant, weil diese Frage stellt sich ja auch beim Berufseintritt
oder absolut.
Beim Abitur oder so. Das ist ja, dass man den Kindern sagt, guck mal, wie toll, jetzt steht dir alles offen. Ja, und die sagen, oh Gott, ich kann ja alles machen. Das ist ja Wahnsinn. Ja?
Erschreckend, ja.
Das ist mehr der Möglichkeiten. Das kann ja auch mal ganz schön sein, da auf das Meer dieser Möglichkeiten zu blicken. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie kann ich da auf mich blicken und sagen, wo zieht es mich hin und wie kann ich da Schritte tun, kleine Schritte unter Umständen und mich ausprobieren in diesen verschiedenen Sachen. Ich habe auch viel mit Startups zu tun. Also man spricht da von Minimal Viable Product. Ja? Also kleine Schritte tun und schauen, wie tut mir das? Funktioniert das?
Genau.
Ich bin gar nicht so ein Freund von den riesigen Lebensentwürfen für die nächsten so und so viele Jahre, weil man es eh nicht weiß, was da passiert. Also eigentlich eher sagen, von den vielen Sachen, die ich kann, wo zieht es mich denn jetzt gerade hin und wie kann ich da die nächsten Monate damit planen, damit etwas zu tun und dann Wirksamkeit zu erfahren, Selbstwirksamkeit zu erfahren. Das macht mir Spaß, da zieht es mich hin und ich reflektiere das wieder und gehe damit dann, also spinne somit diesen Faden fort.
Ja. Und eine der großen Freiheiten des Rentnerstatuses ist ja das Versuch und Irrtum, in der Regel nicht mehr die Folgen haben. Jetzt die letzte Frage ist ja der Landing Point sozusagen. Ja. Was will ich? Was sind die Schlüsselfragen, um da individuell die passenden Antworten zu finden oder die Vorgehensweisen?
Eigentlich sind es die beiden Vorangehenden. Ja? Und zwar, wenn ich gut geklärt habe, wo ich stehe und warum ich da stehe, wo ich bin. Und damit auch ein gewisses, ich nenne das immer, Einverstandensein damit habe. Ja, ich bin einverstanden damit, wo ich jetzt stehe. Ich weiß, warum ich da stehe. Es gibt auch bei den Sachen, mit denen ich nicht hundertprozentig zufrieden bin, aber gute Gründe dafür. Es hat alles seinen Sinn sozusagen. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich mag. Ja? Und dann kommt man schon durch das, was ich mag, was ich kann, kommt man dem schon näher, dass man sagt, okay, und was mag ich jetzt damit eigentlich in der nächsten Zeit machen? Ja? Es sollte eigentlich so sein, dass sich das quasi nächste Schritte, der Plan dessen, was ich in der nächsten Zeit tue, ein Ergebnis aus dem ist, was ich für eine Standortbestimmung gemacht habe. Viele Leute, die sich mit der Frage beschäftigen, fangen umgekehrt an und sagen, okay, jetzt nehme ich mir mal das und das vor und dann schaue ich, wie ich da hinkomme. Und dann sucht man sich unter Umständen was aus, was vielleicht gar nicht so richtig passt, was ganz weit in der Ferne liegt und so weiter, was ganz visionär ist und so. Und das überzeugt mich immer nicht so. Der andere Weg, Standortbestimmung machen, Ressourcen klären und sagen, was möchte ich damit tun? Meine Träume kann ich ja haben für die Zukunft. Das ist immer schön. Ja? Aber für die Wirksamkeit überzeugt es mich mehr, aus der Tiefe des Raumes zu kommen.
Ja? Mhm. Bin ich ganz bei dir. Aus der Tiefe des Raumes. Das ist ein sehr, sehr eleganter Übergang. zum Steinexkurs, weil die Tiefe des Raumes kennen wir unter anderem aus dem Fußball. Okay. Und da bist du extrem erfolgreich mit einer extrem erfolgreichen Mannschaft, die diese Methoden anwendet, obwohl es noch keine Rentner sind.
Ja. Ich habe in den letzten Jahren mit Bayer Leverkusen gearbeitet. Das war eine sehr interessante Kooperation. Da haben wir auch uns um Kompetenzen gekümmert und haben für den Sportbereich erarbeitet, was sind denn eigentlich die Kompetenzen, die gute Spieler bei uns ausmachen. Das geht beim Jugendbereich los, geht über den Scouting-Bereich und das betraf dann auch den Profibereich. Man sagen kann, es gibt hier abgesehen von Passgenauigkeit, Sprintschnelligkeit und so weiter Sachen, auf die wir achten müssen, die einen guten Spieler zu einem guten Spieler hier bei uns machen.
Jetzt machen wir mal den Exkurs zu, weil das wäre ja auch wieder eine eigene Podcast-Episode für Sportinteressierte. Ja. Ich will jetzt so ein bisschen schon mal in die Schlusskurve, unter anderem mit der Frage, was ist denn, wo stößt denn die Kompetenzenbilanz auf ihre Grenzen? Vielleicht im Zusammenhang mit dem Stichwort Ehrlichkeit gegen sich selbst.
Ja, also da habe ich so die Erfahrung gemacht in der Evaluation, das ist dann doch zu aufwendig. Also da kommt man, das lohnt sich nicht, ja. Wenn man
Was lohnt sich nicht?
Dieser viele Reflexionsaufwand im Gespräch und dann auch in Hausaufgaben, sich dann da die ganze Zeit zu bescheißen, das gelingt einem nicht. Ja? Mhm. Es lohnt sich auch deswegen nicht, weil man ja auf Ressourcen, auf positive Sachen kommt. Dann kann ich auch die guten Sachen, die da sind, irgendwie angucken. Das ist nicht so das Thema. Es gibt ein anderes Thema mit der Kompetenzenbilanz, wo eine Grenze ist, und zwar, wenn es um eine aktuelle Krise geht. Mhm. Ja? Aktuelle Krisen sind nicht so gut damit anzugehen.
Ja? Und Krise kann sein, also jetzt persönliche Krise, Ehekrise, psychologische Probleme.
Wenn man dann sagt, ich brauche jetzt unbedingt Geld, ja, mhm. oder ich brauche unbedingt eine Lösung für dieses eine Problem. Mhm. Und ich habe ja gesagt, man sollte aus der Tiefe des Raumes kommen und eine Rückschau machen und einverstanden sein mit dem, wo man gerade ist. Und man sagt, also pass auf, du musst gucken, wie du in 2 Monaten deine Rechnung bezahlst. Aber jetzt denk doch einfach mal ganz entspannt über deine letzten 30 Jahre nach, ja. Das ist ja zynisch, wenn man das so sagt.
Mm, ja? In der Tat, ja. Also das geht auch nicht. Ne?
Das geht nicht. Ja? Also akute Krisenintervention ist nicht da. Man braucht ein gewisses Standing, um zu sagen, ich brauche es, aber ich habe es nicht unbedingt nötig.
Ja? Und das muss auch der Coach und Trainer frühzeitig, idealerweise frühzeitig erkennen im Gespräch, dass das vielleicht nicht passt. Ich habe zum Schluss die Zukunft. Ja. Deine Vision für die Kompetenzenbilanz für Rentner. Könntest du dir vorstellen, angesichts der alternden Gesellschaft, das wird irgendwann mal Standard, dass sowas, betrieblich angeboten wird?
Ja, es wäre sicher nicht nur eine gute Tat, sondern für Betriebe sehr hilfreich, ein Offboarding zu machen. Und zu sagen, wir verabschieden uns von Menschen, die in Ruhestand gehen, und geben dieser Person Orientierung, halten unter Umständen auch den Kontakt für eine Weile, soweit es gewünscht ist. So halten wir auch ein paar Kompetenzen im Unternehmen, beziehungsweise geben die Möglichkeit, Wissen, Erfahrung und Netzwerk an die nächste Generation zu übergeben. Das ist ja essentiell für Unternehmen und Organisationen. Ja? Ich kann ja immer nur sagen, ich weiß nicht, ob das in Zukunft geschieht, aber diejenigen, die es machen werden, werden davon profitieren.
Und ich
also so Reflexionstankstellen ab und zu haben.
Ja? Mhm.
Und zu sagen, wo steht denn der jetzt? Ja? Und da up-to-date zu sein. Das ist für alle Beteiligten nicht nur aus Goodwill-Gründen sinnvoll.
Ja? Mhm. Also du bist, wie gesagt, gerade mal 50. Also ich frage dich nicht, wie du dir eine eigene Rente gestalten willst, aber ich habe eine andere Lieblingsfrage entwickelt, nämlich die nach ersten und letzten Malen. Ja. Das finde ich nämlich ein sehr faszinierendes Thema. Ich hatte eine Episode mit einer Kollegin, erste und letzte Male jenseits der 60, ja, weil wir ja intuitiv das Bild haben, je älter, desto weniger Möglichkeiten. Es ist ein Schrumpfen. Es gibt ständig letzte Male und was willst du denn noch anfangen? Was willst du denn noch anfangen? Welches erste Mal hast du in Planung und dann auch gleich hast du sowas wie ein letztes Mal, wo du vielleicht was aufgeben willst?
Ja, ist die Frage also interessant und schwierig. Ja, ich kann.
Oh ja.
Gesagt, in Bezug auf was ich bezüglich der eigenen Rente mir denke, das kann ich fast leichter schon beantworten. Ja, also mit Menschen sinnstiftend zu tun zu haben, das möchte ich gerne in verschiedenen Rollen auch in der eigenen Rente haben. Musik machen, kreativ sein möchte ich gerne. Mhm. Mit der Familie zu tun haben möchte ich auch gerne. Schreiben oder so, das ist auch sehr schön. Also wenn ich das sozusagen, wenn da der Monetarisierungsdruck wegfällt, sind das Sachen, die ich eigentlich immer gerne weitermache und mir dann fast gar nicht vorstellen kann, das zum letzten Mal zu machen. Ja? Was ich mir vorstellen kann, wovon ich mich sehr frei fühlen würde, ist oder gerne frei fühlen würde, ist so große Angebote und Aufträge an Land ziehen zu müssen. Das ist sehr anstrengend und das sind so Nadelöhr-Situationen, die eine große Anspannung verursachen, die eine große Verantwortung für andere bedeuten. Zum letzten Mal würde ich also gerne irgendwann keine Verantwortung mehr für freie Mitarbeitende oder Angestellte oder irgendwelche anderen Projekte oder Geld für andere zu haben. Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Und dann gleichzeitig das erste Mal einfach nur für mich was zu machen.
Toll. Ja, ich fühle mit, indem ich mich emotional erinnere. Personalverantwortung ist Verantwortung und ja, nicht jedem ist gegeben, das als erfüllend zu empfinden.
Man erschöpft sich halt unter Umständen einfach.
Ja. Es ist anstrengend, genau das. Ich meine, genau das.
Zu tun, das ja, ist ja nicht ja. Aber es ist, also, wenn ich das bis zum St. Nimmerleinstag, ist auch nicht so gut.
Wir reden nicht weiter bis zum St. Nimmerleinstag, sondern hören auf, indem wir noch etwas hören. Ja. Nämlich ein zweites Musikstück von dir. Dass du bitte anmoderierst, was werden wir hören, warum hast du es ausgesucht, was willst du uns damit mitgeben?
Ja, das ist auch ein Psychotitel sozusagen, ja, es sind nicht alle so schwer und psychomäßig von mir, aber das heißt jetzt Tränen, das Lied, ja, und der Refrain heißt, wo kommen auf einmal all die Tränen her, und setzt eigentlich sich damit auseinander, dass das Gefühle unterdrücken sich auf die Dauer nicht lohnt. Jetzt ist sozusagen Kreisschluss zu dem ersten, zu dem Lied Verrostet. Ja. Also wenn man sich den eigenen Gefühlen, ob sie nun gute oder schlechte sind, zu lange nicht stellt, dann fällt einem das ganz schlimm auf die Füße. Deshalb lohnt es sich, gut in Kontakt mit sich zu sein. Und da ist das Lied ein flammendes und auch schwungvolles Plädoyer dafür.
Ja, lieber Klaas, herzlichen Dank für dein flammendes Plädoyer für eine Kompetenzenbilanz am Ende des Berufslebens und an euch alle nicht weinen. Wir hören uns bald wieder. Danke fürs Kritisieren, Kommentieren, Abonnieren. Tschüss, macht's gut.
Zeig perfekte Imitationen von so richtig tiefen Emotionen. Ich lüg mich euch an, sondern mich. Warum leg ich nicht alles auf den Tisch? Auf einmal all die Tränen her. Ich hab gedacht, ich hätte keine. Ist ganz egal, wie